Lasst uns beginnen, indem wir Lied 680 anstimmen. Lied 680. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir. Lasst es uns im Glauben singen. Vielleicht singen wir als nächstes Lied noch 682. Lied 682. Ist der Weg hier unten schmal und steinig auch, eins sollen wir den König sehen.
Schnell verschwindet auf dem Blitz der Schatten.
Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir dieses nicht nur singen, sondern dass wir es glauben von ganzem Herzen. Die Stunde wird kommen, der Augenblick wird kommen, welche die Worte in Erfüllung gehen werden, die unser Herr Jesus gesagt hat. Er sagte, als er von der Erde schied, das wisst ihr alle, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und das wird ganz gewiss geschehen. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt ewig bestehen. Und darauf können wir bauen und darauf können wir vertrauen. Und darum sind wir froh und dankbar, dass wir das mit Freuden singen können. Ja, wir sollen den König sehen, jubeln sollen wir vor ihm stehen, durch sein Blut befreit. Das ist die einzige Sache, liebe Brüder und Schwestern. Wer nicht durch das Blut des Herrn befreit ist, kann den König nicht sehen. Aber den er befreit hat, der darf ihn schauen. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Ich möchte ein kurzes Gotteswort lesen vor dem Gebet. Lasst uns dazu aufstehen. Aus 2. Korinther 13, nur den 11. Vers möchte ich lesen. 2. Korinther 13, von Vers 11. Im Übrigen, liebe Brüder, freuet euch oder gehabt euch wohl, lasst euch zurechtbringen, nehmt Ermahnungen an, seid eines Sinnes und haltet Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Bis dahin, das teure Gotteswort, lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Abendstunde. Wir danken dir für deine mächtige Gegenwart. Herr, wir spüren schon, dass du nicht ferne bist, dass du nahe bist in deinen, dass du wohnst unter dem Lobpreis deines Volkes. Herr, wir haben nicht nur gesungen, sondern wir glauben von ganzem Herzen, dass du eine Stätte bereitest deinem Volke. Wir danken dir, o Gott, weil wir wissen, dass diese Erde bald zerstört werden wird. Aber Herr, wir wissen, dass du deinem Volke etwas bereitest. Herr, und darum kommen wir immer wieder zusammen, dass du uns ermahnen kannst durch dein teures und heiliges Wort und dass du uns zurechtbringen kannst, wie du uns haben möchtest, o Herr. Schenk uns Gnade heute Abend. Nimm alles von uns hinweg, Herr, was dich nicht meint, Herr. Aus meinem Herzen, aus unser allen Herzen, aus meinen Gedanken und aus unser aller Gedanken, Herr. Mögest du dich wohlfühlen im Kreise deines Volkes und unter uns, o Herr. Wir bitten dich inniglich, sei uns gnädig, sei uns nahe, o Herr. Nimm hin auch jetzt die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung und erhöre uns, Herr. Wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand. Halleluja. Und wir glauben, du wirst uns heute Abend mächtig segnen, o Herr. Du hast uns schon gesegnet und wirst weiter segnen. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Wir setzen uns. Amen. Wir setzen uns. Ich möchte, dass die Sänger jetzt singen zur Ehre des Herrn. Anschließend wird dann Bruder Frank das Wort bringen.
Dank sei dem Herrn. Ich habe meine Augen zugemacht und habe mich herzlich darüber gefreut. Und ich meine, wir alle hätten wohl weiter zuhören können und uns darüber freuen, was Gott bereitet und was wir einmal schauen werden.
Amen.
Der Herr sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Nun, einige haben angerufen, die sich über die Versammlungen, die wir hatten, besonders freuten, die ihnen zum großen, ja zum größten Segen geworden sind. Wir sind dem Herrn dankbar dafür. Dann hat Bruder Schneider angerufen und mitgeteilt, dass Bruder Klose heimgegangen ist. Viele von uns kennen Bruder Klose aus Haiger. Und es war sein Wunsch, sein letzter Wunsch, dass wir ihn beerdigen und bei der Trauerfeier die Menschen ansprechen. Aber die Verwandten wünschen es nicht, so werden wir es Gott überlassen, was er tun wird. Wir haben unseren Teil getan. Unser Bruder ist beim Herrn. Und was sonst geschieht, das müssen wir auch Gott überlassen. Nicht alle können die Wahrheit ertragen. Nicht alle sind dazu bestimmt, sie zu hören. Jeder muss den Platz finden, der ihm von Gott zugedacht ist. Ihr wisst, wir haben in den Versammlungen, oder vielleicht ich, habe darüber nachgedacht, wie wohl die nächsten Reisen aussehen werden. Ich wusste, so Gott will, werde ich im Januar nach Nepal und nach Indien. Aber unter den ersten Briefen, die wir lasen, war dann die Einladung für Korea, für Japan, für Taiwan. Und das wird, so Gott will, im Februar sein. Wir sind dem Herrn dankbar, dass er Türen öffnet bis an die Enden der Erde und dass sein Wort getragen und verkündigt werden kann. Es ist eine große Gnade. In den Tagen des Herrn, in den Zeiten der Apostel, bedurfte es großer Mühe, um von einem Land in das andere zu kommen. Heute setzen wir uns ins Flugzeug, steigen aus und können anfangen zu predigen. Auch diese Dinge schätzen wir nicht gering, sondern sind Gott dankbar, dass sie genutzt werden können zur Verkündigung des Wortes Gottes. Ich bitte euch, dass ihr darum betet, denn bis jetzt war ich in diesen Ländern noch nicht. Und wie es aussieht, wird Gott segnen. Ich bin sogar eingeladen worden, dort in der größten Pfingstgemeinde der Welt zu sprechen. Mal sehen, was das gibt. Gott weiß es. Und Bruder Brenham sagte einmal, ich gehe nicht um des Predigers willen dorthin, sondern weil in der Gemeinde Same Gottes ist. Nicht wegen einer Denomination, sondern weil da Same Gottes ist, der herausgerufen werden muss, deshalb ging er hin. Und deshalb gehen auch wir hin, nicht weil wir uns mit einer Denomination identifizieren, sondern um den Ruf Gottes ergehen zu lassen. Und das ist, der letzte Ruf ist, das wissen wir alle. Es ist das Ende der Endzeit. Es ist der letzte Ruf, der ergeht und wohl allen, die ihn hören und noch wohler denen, die gehorsam folgen.
Amen.
Und sagen, Herr, hier bin ich, hier ist mein Leben. Und jedes Mal, wenn man davon hört, dass jemand heimgeht, dann stellen wir uns doch die Frage, was hat sein Leben in dieser Welt bedeutet? Wem wurde er zum Segen? Das ist doch, was zählt. Nicht, was zurückbleibt. Auch wenn jemand ein großer Bauunternehmer ist und vielleicht Vermögen zurücklässt, darüber mögen sich die Hinterbliebenen streiten. Aber wenn jemand Göttliches hinterlässt, darüber gibt's keinen Streit. Wer es annimmt, hat es, und wer es ablehnt, geht leer aus.
Ja.
Und so sind wir dankbar, dass wir einen Schatz in unseren Herzen tragen dürfen, einen kostbaren göttlichen Schatz. Und es geht mir noch nach, was wir betrachtet haben mit dem Opfer, mit dem Bund, das Gott mit dem Gott mit uns geschlossen hat. Und wenn ihr euch daran erinnert, Bruder Brenim hat den Vergleich in einer Predigt gezogen. Er sagte im Alten Testament, wenn der Opfernde das Opfer darbrachte, dann ist das Blut zwar geflossen und die Sünde wurde vorübergehend zugedeckt, aber das Leben konnte nicht auf den Opfernden zurückkommen. Und er sagte, bei Jesus Christus ist es anders. Er hat sein Leben geopfert, sein Blut vergossen. Und sein Leben ist durch seinen Geist auf alle zurückgekommen, für die sein Opfer gilt. Für alle, für die er sich als Opfer hingegeben hat. Für alle, für die sein Blut floss. Auf sie kommt sein Leben zurück. Und das ist der Beweis, dass das Opfer auch für uns rechtsgültig ist und dass Gott getan hat, was er sich vorgenommen hat. Dann hat unser Glaube nicht nur Worte, sondern die göttliche Bestätigung. Und ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, dass unser Glaube nicht nur in einem Bekenntnis besteht, sondern in einem Erlebnis mit Gott. In einem wirklichen Erlebnis mit Gott. Und als die Einleitungsworte in dem Vers gelesen wurden, las ich in Vers 5, und da steht, macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Jesus Christus in euch ist? Da müsstet ihr ja unbewehrt sein. Hier schreibt Paulus, macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Und da müssen wir sagen, dass unser Herr in seinem letzten Befehl gesagt hat, denen, die da glauben, werden diese Dinge folgen. Und wir sind nicht länger bereit, dem Feind das Feld zu überlassen. Wir möchten mit der Hilfe Gottes den Boden der göttlichen Verheißungen betreten. Unsere Füße nicht unsicher, sondern in voller Glaubensgewissheit auf die Verheißungen Gottes stellen und in unserem Herzen davon überzeugt sein, dass Gott sie erfüllt, weil er sich dafür verbürgt hat. Wir sind manchmal besorgt, wie es werden soll, als müssten wir die Dinge selber tun. Wenn sie jemand anders tut, warum sollen wir uns darum sorgen? Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, zu glauben, dass er es nicht nur tun wird, sondern schon getan hat. Dass es ein vollbrachtes Erlösungswerk nach Geist, Seele und Leib ist und dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Wir werden gleich noch zu einigen Bibelstellen gehen, aber hier im 2. Korinther, im 12. Kapitel, im 15. Vers steht, ich aber will herzlich gern zum Opfer bringen, ja, mich selbst völlig aufopfern lassen, wenn es sich um euer Seelenheil handelt. Soll ich, wenn ich euch in besonderem Maße liebe, darum weniger Gegenliebe finden? Paulus hat sich aufgeopfert für den Herrn, für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Er wollte sich zum Opfer bringen, ja völlig aufopfern. Und er sagt, wenn es sich um euer Seelenheil handelt. So gewiss Christus ein Opfer dargebracht hat, so müssen auch wir bereit sein, preiszugeben und als Opfer darzubringen, was wir Gott schuldig sind. Dann heißt es aber in Vers 20, ich fürchte nämlich, euch bei meinem Kommen nicht so zu finden, wie ich es wünsche, und von euch so erfunden zu werden, wie ihr es nicht wünscht. Ich fürchte Streitigkeiten und Eifersucht, Zerwürfnisse und Parteiwesen, Verleumdungen und Ohrenbläsereien, Überhebung und Unordnung bei euch zu finden. Auch das hat er nicht übersehen, sondern es schon im Voraus gesagt. Der Geist Gottes hat nichts vergessen. Der Geist Gottes hat den Zustand, der in der Gemeinde und in den Gläubigen sein würde, ganz genau im Voraus gesagt. Paulus brauchte nicht erst dorthin zu kommen, um zu sehen, was dort sein würde, sondern durch den Geist wusste er schon, was dort ist. Und dann dieses wunderbare Wort am Schluss des 13. Kapitels, wie wir es vorgelesen bekamen. Im Übrigen, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, nehmt Ermahnungen an, seid eines Sinnes und haltet Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Damit endet Paulus, indem er das Wort an die Brüder richtet, an die Brüder, die sich zurechtbringen lassen, an die Brüder, die bereit sind, Ermahnungen anzunehmen, an die Brüder, die Belehrung über sich ergehen lassen, weil sie vor Gott bestehen wollen. Der erste Zustand ist der allgemeine Zustand. Der letzte ist der Zustand derer, die Gnade vor Gott gefunden haben. Und er sagt, lasst euch zurechtbringen, nehmt Ermahnungen an, seid eines Sinnes und haltet Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und das möchten wir ja, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Ich möchte aus dem Hebräerbrief, dem 9. Kapitel, mit dem Thema, das wir in den vergangenen Tagen betrachtet haben, doch noch ein wenig fortfahren und dann zum Alten Testament zurückgehen. Hebräer Kapitel 9 von Vers 18. Daher ist ja auch der erste Bund, nicht ohne Blut eingeweiht worden. Nachdem nämlich Mose jedes Gebot, wie das Gesetz es vorschreibt, dem ganzen Volke vorgetragen hatte, nahm er das Blut der Kälber und der Böcke nebst Wasser und Scharlachwolle und einem Büschel Isop und besprengte damit, wie das Buch selbst, so auch das gesamte Volk, indem er dabei ausrief: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch angeordnet hat. Aber auch das Zelt und sämtliche gottesdienstliche Geräte besprengte er in gleicher Weise mit dem Blute. Überhaupt wird beinahe alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung. Dieses Wort, das im Neuen Testament geschrieben steht, aber aus dem Alten übernommen wurde, hat uns sehr viel zu sagen. Gott schloss einen Bund mit dem Volke Israel. Der Prophet Mose las alles, was Gott ihm aufgetragen hatte, vor, und alle sagten laut Amen darauf. Und dann tauchte er in das Blut und besprengte das Volk und besprengte das Buch des Bundes mit dem Blute. Gott hat schon im Alten Testament das, was er verheißen und zugesagt hatte, miteinander verbunden, nämlich sein Volk und sein Wort. Durch das eine Blut, das vergossen wurde, nämlich das Bundesblut. Beides gehört zusammen. Gott hat sein Wort gegeben, in seinem Worte sind die Verheißungen und der Bund, und hat das Blut gegeben und hat beides mit dem Blute besprengt. Das Buch sowohl wie das Volk, mit dem dieser Bund geschlossen wurde. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Als Jesus in Matthäus 26 sagte: Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Da braucht er keine Erklärung mehr zu geben. Jeder gläubige Jude wusste, was damit gemeint ist. Und sehr oft bedauere ich es, dass wir nicht genügend über das, was Gott in den Vorschattierungen des Alten Testaments angezeigt hat, kennen, um die neutestamentliche Bedeutung in seiner ganzen Tiefe in jedem Falle zu begreifen. Hier heißt es, er besprengte damit das Buch selbst und auch das gesamte Volk. Im Neuen Testament stehen wir unter der Deckung des Blutes des Lammes. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind sein Bundesvolk. Und wenn wir im Alten Testament nachlesen, da steht: Gott hat ein Volk aus allen Völkern erwählt. Das Kleinste, das Geringste. Aber gerade mit diesem Volke hat er den Bund geschlossen. Aber nicht nur das. Nicht nur das Buch und das Volk, sondern das gesamte Zelt und alle gottesdienstlichen Geräte wurden in gleicher Weise mit dem Blute besprengt. Alles, was sich vor Gott eingefunden hat, um ihm zu begegnen, alles, was in seinem Hause war und in seine Gegenwart kommen wollte, wurde mit dem Blute besprengt. Und durch das Blut war der Zugang zu Gott freigemacht. Grundsätzlich alles, was zur alttestamentlichen oder neutestamentlichen Gemeinde, was zum Gottesdienst gehört. Alles ist unter dem Blute der Versöhnung, unter dem Blute des Lammes. Aber nicht nur das, sondern der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Dieser Bund ist rechtskräftig geworden, indem das Blut des Lammes floss. Und ich meine, wir müssen endlich begreifen, wie es damals war, so ist es auch jetzt. Das Passahlamm wurde geschlachtet und damit waren alle Verhandlungen mit Pharao überflüssig geworden. Mose ging hin und verhandelte und kam zurück. Er ging hin, verhandelte und kam zurück. Und das Herz des Pharaos wurde immer härter. Und er ging wieder hin und verhandelte und kam zurück. Und das Volk wurde immer mehr unterdrückt. Aber dann kam der Tag, an dem der Herr dem Mose gebot, sage den Israeliten, sie sollen jeder ein Lamm schlachten. Und mit dem Moment waren alle Verhandlungen mit Pharao überflüssig. Das war eine göttliche Handlung und ein göttlicher Eingriff. Gott hatte ein Ende gesetzt und einen neuen Anfang gemacht, als das Blut der Lämmer geflossen und an die Türpfosten gestrichen, durften die Kinder Israel ausziehen. Das war Gottes Sache. Der Herr Jesus hat viele Wunder und Zeichen getan in seinem Dienst. Aber die Erlösung geschah am Kreuz auf Golgatha. Er hat die Aussätzigen rein gemacht, den Blinden das Augenlicht gegeben, hat die Toten auferweckt. Das waren alles wunderbare Dinge, große Zeichen. Aber die entscheidende Stunde oder der Tag über Gethsemane nach Golgatha. Und dort auf Golgatha, vielleicht in Gethsemane, das Ringen, das Durchdringen, das Ringen, aber auf Golgatha, wo das Blut floss, war das Ende allen Ringens und allen Verhandelns. Da war der Schlange der Kopf zertreten und der Bund mit Gott geschlossen. Und das Volk Gottes kann frei ausgehen. Und ich habe nie wieder gehört, dass Mose, nachdem die Lämmer geschlachtet waren und das Volk auszog, noch eine Verhandlung mit Pharao stattgefunden hatte. Das war nicht mehr nötig. Die Sache war von Gott aus erledigt. Zu den Akten gelegt. Das Volk Israel zog aus. Und als Pharao mit seinem Heer ihnen nacheilte, ist er ja zugedeckt worden von den Wellen des Roten Meeres. Ihr Lieben, das wollen wir uns doch vor Augen führen. Am Kreuz auf Golgatha ist der Sieg Gottes in dem Lamm Gottes, in Jesus Christus, unserem Herrn, ein für allemal geschenkt worden. Es bedarf keiner einzigen Verhandlung mehr. Die Verhandlung war zu Ende geführt, das Gerichtsurteil gesprochen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind erlöst. Er, unser Erlöser, das Lamm Gottes, hat den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Der Pharao und sein Heer, das mag untergegangen sein, aber die Kinder Israels sind trockenen Fußes hindurchgegangen und wurden von Gott genährt und bewahrt. Ihr Lieben, wenn das schon in der Vorschattierung durch das Blut eines Lammes das im Hause der Israeliten geschlachtet wurde, wenn das schon solch eine abgeschlossene Sache war, solch etwas Wunderbares, was ist da mit dem Augenblick, als das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha starb? Sollen wir mit dem Feinde verhandeln? Ich wüsste nicht, warum und worüber. Unser Herr hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Und das, was in 1. Mose 3, 15 wohl geschrieben steht, er wird dir in die Ferse stechen, du aber wirst ihm den Kopf zertreten. Das ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Das Volk Gottes ist frei ausgegangen. Niemand braucht zurückzubleiben. Und wie damals, wir haben es ja gelesen, die Posaune am Versöhnungstage geblasen werden sollte. Und alle, die versklavt waren, konnten frei ausgehen. So wollen wir die Posaune des Evangeliums wirklich blasen und hoffen, dass alle den deutlichen Siegesklang und die Siegesworte und die Siegesbotschaft unseres Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, vernehmen und sich auf den Weg machen, Gott zu begegnen. Lesen wir von Vers 24. Denn Christus ist nicht in ein von Menschen Händen hergestelltes Heiligtum eingegangen, das nur eine Nachbildung des wahren Heiligtums wäre, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns zum Heil vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch hat er das nicht in der Absicht getan, sich oftmals als Opfer darzubringen, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er ja seit Erschaffung der Welt oftmals leiden müssen. So aber ist er nur einmal am Ende der Weltzeiten offenbar geworden, um die Sünde durch sein Opfer aufzuheben. Habt ihr mitgelesen? Um die Sünde durch sein Opfer aufzuheben. Und so gewiss es dem Menschen bevorsteht, einmal zu sterben, danach das Gericht, ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer oder ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um der Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zum Heil erscheinen. Auch das ist ein ganz herrliches Wort. Unser Herr ist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und Melchisedek hatte keinen Vater und keine Mutter, keinen Anfang und kein Ende. Der König von Salem, der König des Friedens, der Herr der Herrlichkeit. Und er wurde Mensch, hat Knechtsgestalt angenommen und hat sich als Opfer dargebracht. Er brauchte nicht jedes Jahr, sondern einmal, das genügt. Das göttliche Opfer ist ein einmaliges Opfer und gilt für alle Zeit, die es im Glauben annehmen können. Es heißt hier, ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zum Heil erscheinen. Zum ersten Mal kam er, um unsere Sünde zu sühnen und zu vergeben und dem Sünder die Möglichkeit des Heils, der Gnade und das ewige Leben zu schenken. Zum zweiten Mal wird er kommen, um die Begnadigten, um die, die dieses Opfer für sich angenommen haben, heimzuholen. Alle diejenigen, die das Blut des Lammes für ihre Seele im Glauben in Anspruch genommen haben, sie wird er heimholen. Er hat eine Schar auf Erden, die gewaschen ist im Blute des Lammes. Nicht wie viel wir wissen, sondern ob wir das erlebt haben, was für die Ewigkeit notwendig ist, um vor Gott zu bestehen. Und wir haben so viel gehört, dafür sind wir Gott dankbar. Jetzt möchten wir erleben. Wir möchten Gott näher kommen und eine Schar werden, an der er wohlgefallen hat, die für ihn und füreinander da ist. Menschen, die das Wesen Jesu an sich tragen, die innerlich umgestaltet worden sind. Oft genug haben wir es gesagt, wer nicht innerlich verwandelt wurde, wartet auf die Verwandlung des Leibes vergeblich. Viele warten, ja Millionen, singen von der Entrückung und sie warten darauf, daran teilzunehmen. Und das soll gar nicht eine Einschüchterung sein, aber es wird schon eine große Enttäuschung geben. Darüber besteht gar kein Zweifel. Wer nicht in seinem Herzen, in seiner Seele verwandelt worden ist, der wartet vergeblich auf die Verwandlung des Leibes. Als erstes muss es in uns geschehen sein, ehe es an uns geschehen kann. Und uns wird gesagt im Römerbrief im 8. Kapitel, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in unseren sterblichen Leibern wohnt, dann werden auch wir verwandelt werden. Und Paulus führt aus, was diejenigen sind und was sie aufzuweisen haben, die menschlich oder fleischlich wandeln, und auch was diejenigen aufzuweisen haben, die die Frucht des Geistes tragen, und die kann ja nur der tragen, dem sie gegeben worden ist, in Galater 5. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Früchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Wenn vielleicht dieser eine Gedanke noch hier eingefügt werden darf. Überall da, wo von Frucht die Rede ist, da sollten wir ein wenig nachdenken. Wir können zu keinem Baum gehen und ihm mit guten Worten zureden, dass er Frucht tragen soll. Wenn er ein Baum ist, ein fruchttragender Baum. Es gibt ja Bäume, die haben noch nie Frucht getragen und sie werden auch nie Frucht tragen und es sind trotzdem Bäume. Ob es eine Pappel ist oder eine Birke oder sonst was. Es gibt ja genügend Bäume, die keine Frucht tragen, aber es gibt Bäume, die tragen Frucht. Und vor die fruchttragenden Bäume braucht sich niemand besorgt zu stellen. Und bitten und betteln, würdest du so freundlich sein und mal Frucht hervorbringen. Nein, es ist ein Fruchtbaum. Und weil es ein Fruchtbaum ist, kommt Lebenssaft in ihn hinein. Und dieses Leben, das in ihn hineindringt, bringt die Frucht hervor. nicht gute Worte, nicht der Wind, der ihn schüttelt, nicht was um ihn herum geschieht, sondern das Leben, das in ihm ist, bringt die Frucht hervor. Das ist das, was wir hier lernen müssen. Die Frucht schütteln wir uns nicht aus dem Ärmel. Nicht die Frucht des Geistes. Sie muss in uns hervorkommen. Aber sie kann nur hervorkommen, wenn wir Bäume sind, die Gott an Wasserbächen pflanzen konnte, die ihre Frucht zur rechten Zeit bringen. Gott hat keine fruchtlosen, kahlen Bäume gepflanzt, sondern fruchttragende Bäume. Das ist seine Pflanzung. Und wenn wir von Gott gepflanzt worden sind, dann werden wir durch das göttliche Leben in uns die göttliche Frucht hervorbringen. Das geht nicht anders. Ein Baum, der kein Fruchtbaum ist, wird es nie sein und nie werden. Da habt ihr schon den Unterschied zwischen, beide sind Bäume. Das kann niemand abstreiten. Aber der eine hat eine solche und der andere eben eine ganz andere Bestimmung. Nicht alle Menschen haben die gleiche Bestimmung, sondern Gott hat Menschen auf Erden, die er in seinen Bund mit eingeschlossen hat. Menschen, für die das Blut des Lammes floss. Menschen, in die das göttliche Leben zurückkommt. Und dieses göttliche Leben in uns bewirkt die Gesinnung und das Wesen Jesu Christi. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wenn wir göttliches Leben selber hervorbringen könnten, dann hätten wir es schon längst getan. Wir können nach außen so tun, als wäre es da. Aber in der Prüfung wird es offenbar werden, dass es uns mangelt. Aber es soll nicht länger so sein. Wir sollen erkennen, was Gott aus uns gemacht hat, wozu er uns bestimmt hat. Er sagt, ich habe euch dazu erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht eine bleibende sei. Das sind seine Worte. Und dazu hat er uns bestimmt. Lass uns noch schnell zum Alten Testament gehen und gerade hier vorlesen, was schon vorausgesagt wurde im Alten Testament. Ebenfalls von dem Bund, es sind eine Anzahl Stellen, aber die werde ich heute nicht alle lesen. Lasst uns vielleicht mit Zephania, dem dritten Kapitel im Alten Testament beginnen. Hier heißt es von Vers 9. Ja, alsdann will ich den Völkern andere reine Lippen schaffen, damit sie allesamt den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Was haben wir im Korinther 13 gelesen? Auf dass ihr einmütig seid. Hier heißt es, dass Gott den Völkern andere reine Lippen schaffen wird, damit sie allesamt den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Diese göttliche Einmütigkeit kann nur da offenbar werden, wo uns reine Herzen und wo reine Herzen, da auch reine Lippen aus Gnaden gegeben worden sind. Wo kein reines Herz, da auch keine reinen Lippen. Wo ein reines Herz, da reine Lippen. Und selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die reinen Lippen haben, denn sie werden von dem Walten Gottes reden. Sie werden wissen, von wem sie Zeugnis abzulegen haben. Weiter heißt es von Vers 12. Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen auf den Namen des Herrn setzt, die dann von Israel noch übrig geblieben sind, werden nichts Unrechtes mehr tun und keine Lüge reden. Und in ihrem Munde keine Lüge mehr reden. Und in ihrem Munde wird man keine trügerische Zunge mehr finden, sondern sie werden eine ruhig weidende und sich lagernde Herde bilden, die von niemand aufgeschreckt wird. Wir wissen, wohin diese Verheißung zielt, das ist noch nicht unbekannt, aber die prophetischen Worte, die dem Volke Israel gegeben worden sind, finden ja ihre Erfüllung in der neutestamentlichen Gemeinde. Gott schafft reine Herzen. Gott schafft reine Lippen. Gott hat einen Überrest. Menschen, die zu seinem Volke gehören, die ihr Vertrauen auf den Namen des Herrn setzen werden. Und es steht geschrieben, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der wird nicht zu Schanden werden. Weder an sich noch an anderen, auch nicht am Herrn, sondern er wird sich aufrichten können. Denn Gott hat uns bei der Hand genommen. Ihr Lieben, die Zeit ist gekommen, dass wir voll und ganz begreifen, was uns in dem Bunde, den Gott mit uns geschlossen hat, aus Gnaden geschenkt worden ist. Nicht mehr als Außenstehende, nicht mehr als Bettler, sondern als ein herausgeführtes, von Gott erlöstes und begnadigtes Volk, seitdem das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha floss. Ja, alsdann will ich den Völkern andere reine Lippen schaffen, damit sie allesamt den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Nicht nur das Volk Israel, sondern den Völkern. Die Sänger haben von der herrlichen Stadt gesungen, von den Palmen und von denen, die beim Herrn sein werden. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen hat Gott eine bluterkaufte Schar, die vor dem Throne erscheinen wird. Das ist eine göttliche Tatsache, über die wird nicht mehr verhandelt. Sie ist abgeschlossen und bei Gott schon vollendet. Und ich werde in deiner Mitte ein gedemütigtes und geringes oder gebeugtes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen auf den Namen des Herrn setzt. Auf wen sollen wir unser Vertrauen setzen? Auf den Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Auf den Namen des Herrn, der über alle Namen ist, in dem sich alle Knie beugen werden, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Der Name des Herrn wird noch zu Ehren kommen, lasst es euch sagen. Der verschmähte Name des Herrn wird hochgeehrt werden. Und alle Knie werden sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wir dürfen es schon heute und wir setzen unser Vertrauen ganz und gar auf ihn. Und es heißt, es wird keine trügerische Zunge mehr sein, keine Lüge mehr geredet und sie werden eine ruhig lagernde und weidende Herde sein. Ist das nicht herrlich? Eine zur Ruhe gekommene Herde, die sich lagern kann, die geweidet wird. Das geschieht dem Überrest, die Gnade bei Gott gefunden haben. Menschen, die ein reines Herz und reine Lippen bekommen haben, dürfen ihrem Gott dienen und in seiner Gegenwart können sie sich lagern und eine ruhig weidende Herde bilden, die niemand mehr aufschrecken wird. Ihr Lieben, wir kommen zur Ruhe in Gott, denn es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Mögen wir das heute Abend doch im Glauben fassen und sagen, Herr, wir sind dein Bundesvolk. Du hast einen Bund mit uns geschlossen beim Opfer am Kreuz auf Golgatha. Hast dein Blut vergossen. Alle Verhandlungen mit dem Feinde sind abgeschlossen. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Ich gehöre dir, mein Herr, der du mich mit deinem teuren und heiligen Blute erkauft hast. Der Feind hat kein Anrecht mehr, mich zu versklaven, zu unterdrücken oder festzuhalten. Das Blut des Lammes spricht für mich und es sagt mir, du bist frei. Ziehe aus. Ich habe es getan. Es ist vollbracht. Ich sage noch einmal, nicht solange Mose Verhandlungen führte, sondern als alle Verhandlungen gescheitert waren und das Herz des Pharaos bis zum geht nicht mehr verhärtet worden war, da tat Gott seinen Erlösungsplan kund. Nicht durch Verhandlungen, nicht durch Wunder und Zeichen, durch das Blut des Lammes. Und als das Blut vergossen wurde, musste der Engel, der Würgeengel, vorüberziehen. Aber das Volk, das das Blut des Bundes für sich in Anspruch nahm, war frei. Ihr Lieben, wir wohnen oder sind noch in dieser Welt. Aber das Blut des Lammes spricht für dich und für mich. Der hohe Priester ging mit dem Blut von Böcken und Kälbern einmal im Jahr in das Allerheiligste, um Sühne vor Gott zu erwirken. Unser Herr, der hohe Priester, das Lamm Gottes, er ging ein für allemal mit seinem heiligen göttlichen Blut in das himmlische Heiligtum hinein, um dort als Priester für uns einzutreten. Er schläft heute nicht. Er wacht über seinem Volk. Und er sieht uns heute Abend. Er weiß, dass wir hier in seinem Namen, in seiner Gegenwart versammelt sind. Amen. Und er möchte nur, dass wir es im Glauben erfassen. Und wenn er es wie mit Posaunenstimme hier hereinrufen könnte, dann würde er sagen, wenn schon das Blut des Lammes damals die Befreiung und Erlösung Israels bedeutete, wie viel mehr bedeutet mein Blut für euch Erlösung und Befreiung? Mein Volk, ziehe aus. Du bist erlöst. Du bist befreit. Du bist begnadigt. Du gehörst mir. Komme, folge mir und diene mir. Ich bin dein Gott. Ich habe dich erlöst und so weiter. Das will der Herr uns ins Herz hineinschreiben. Und das sollen wir dann über unsere Lippen bringen. Nicht mehr bitten, sondern in Demut, mit gebeugtem Herzen Gott danken für eine solche unverdiente Gnade, die uns zuteil geworden ist. Wer kann es ermessen? Wer kann es begreifen, was Gott getan hat? Und dennoch hat er uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Wir werden einst in dem Bilde Jesu Christi, unseres Erlösers, sein. Da steht geschrieben, wir werden sein, wie er ist. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir sein, wie er ist. Wir können es nicht fassen, aber es ist so, weil Gott es so vorhatte. Er ist nur der Erstgeborene unter vielen Brüdern. und wir sind die Erstgeborenen. Er ist der Sohn Gottes und wir sind die Söhne und Töchter Gottes. Er war der hohe Priester und wir sind ein Volk von Priestern und Königen. Er war alles und alles, was er war, sind wir durch ihn geworden, durch die Gnade unseres Gottes, Kinder Gottes. Er, der Herr, wurde das Lamm Gottes und hat uns mit seinem teuren Blut am Kreuz auf Golgatha erlöst. Es ist ein Bundesblut für das Bundesvolk des Neuen Testaments. Und dieses ist das Bundesbuch. Alle Worte, alle Zusagen, alle Verheißungen sind Ja und Amen. Und unser Herr spricht, solange der, der ein Testament gemacht hat, noch lebt, hat das Testament keine Wirkung. Wenn aber der Tod dessen, der es gestiftet hat, nachgewiesen wird, dann ist das Testament rechtskräftig. Mit dem Moment, als unser Herr starb, ist das Testament, das er gemacht hat, rechtskräftig geworden. Und wir sind die Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi, für immer begnadigt. Oh, dass wir es ihm heute danken könnten, aus reinem Herzen, mit reinen Lippen und ihm die Ehre dafür geben. Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein mächtiges Wort. Heute Abend, du hast uns auf die Erlösung hingewiesen, auf die Notwendigkeit, Herr, dass wir in dein Reich eingehen können. Herr, wir danken dir, dass du den Bund gestiftet hast, dass du ihn mit uns geschlossen hast. Dafür sind wir so dankbar und dafür möchten wir dich preisen und deinen Namen erheben. Heute noch hat dieser Bund seine Gültigkeit. Halleluja! Dein Blut hat noch die gleiche Kraft, Herr. Jeder, der zu dir kommt, Herr, wird nicht enttäuscht von dir gehen, Herr. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Namen. O Herr, wir nehmen dein Blut in Anspruch heute Abend, Herr. Danke dir, Herr, dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, Herr. Und dass du uns den wahren Saft gibst, Herr, dass wir die rechten Früchte tragen, Herr. Halleluja, preis sei deinem Namen. Von uns aus können wir keine guten Früchte tragen. Aber wenn dein Saft in uns hineinströmt, Herr, preis sei deinem Namen, dann werden herrliche und liebliche Früchte hervorkommen. Deinem Namen sei die Ehre für dein mächtiges Reden auch heute Abend. Halleluja. Halleluja. Halleluja, ihr dem Lamme, Halleluja. Halleluja. Glorie dir, Herr, du bist gegenwärtig, Herr. Dank sei dir und preis sei dir. In Jesu Namen, Halleluja.
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 Halleluja. Halleluja. Oh Gott. Du.